neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. The Dark Side of Solidarity, die Linke, der Nahostkonflikt und die Frage der Solidarität. Dieses Podiumsgespräch fand am 8. Juni 2024 im Haus der Jugend in Freiburg statt. Es wurde veranstaltet von der Initiative Sicherheitsschulungen zur Abwehr gefährlicher Ideologien und dem Referat gegen Antisemitismus. Aus der Ankündigung: Linke Solidarität sorgt gerade für viele Konflikte, ganz besonders im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Warum ist das so? Gemeinsam mit unseren Podiumsgästen wollen wir uns anschauen, was feministische linke Perspektiven auf die Region sein können und einen kritischen Blick auf Solidaritätsbewegungen hierzulande werfen. Eins schon vorweg, Patentrezepte wird es nicht geben. Unsere Gäste werden uns aber wissenschaftlich und aktivistisch informierte Perspektiven auf die Region und die relevanten Akteure geben, mit denen wir die Komplexität der Situation besser verstehen können. Soweit die Ankündigung zu der Veranstaltung The Dark Side of Solidarity. Auf dem Podium diskutierten Dastan Yasim. Sie ist Associate Fellow am German Institute for Global and Area Studies und hat an der Universität Erlangen-Nürnberg zur politischen Kultur von Kurden im Iran, Irak, Syrien und im Irak promoviert. Sie arbeitet über die Entwicklungen in Kurdistan hinaus zu verschiedenen Themen in der Region wie Islamismus und Antisemitismus. Tom Khalid Würdemann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Er schreibt seine Doktorarbeit über Intellektuelle der palästinensischen Nationalbewegung. Er ist seit 6 Jahren auch pädagogisch gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremismus tätig. Und Bijan Razavi arbeitet als Bildungsreferent zum Thema Antisemitismus bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Seit über 10 Jahren ist er freiberuflich in der politischen Bildung zu Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus aktiv und beschäftigt sich mit dem Einfluss des Netzwerkes der Islamischen Republik Iran in Deutschland und deren Einfluss auf Geflüchtete und Exil-IranerInnen. Die Veranstaltung wurde moderiert von Kati King vom IC3W, dem Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg. In dieser Sendung hört ihr den zweiten Teil des Podiumsgesprächs. Das ganze Gespräch könnt ihr auf rdl.de nachhören. Wir steigen an dem Punkt in die Diskussion ein, wo gerade verschiedene Lesarten des Slogans Free Palestine from German Guilt diskutiert werden.
Ich stimme dem auf jeden Fall zu. Also was das Thema angeht, jetzt mit German Guilt und so weiter und die Art und Weise, wie dieses Thema von der Rechten ausgenutzt wird. Ich habe es auch in unserem Panel im Januar gesagt. Also ich kann natürlich, also konservative rechte Kräfte sind ohnehin nicht so die Weltmeister in glaubwürdig sein, aber noch weniger kann man das glauben von Regierungen, die da sitzen und mit der Türkei, mit Erdogan Schmusekurs machen und alles Mögliche eigentlich machen, um den Kampf gegen den Islamismus zu verdrängen. Also natürlich, das ist kompletter Humbug. Aber was mich gestört hat an diesem Spruch war, dass einfach diese German Guilt damit auch wieder geografisch getrennt wird. Und es wird der Tatsache nicht gerecht, wie der Nationalsozialismus auch als Weltprojekt in den Mittleren Osten ausgeheilt hat. Und im Mittleren Osten, im Irak vor allem, hatten wir ja mehrere Jahre mit Rashid Ali al-Gaylani einen offenen Nazi. Ein Mann, der in richtige Marionettenregierung von den Nazis gewesen ist, der auch verantwortlich war für den Fall Hut, der 1941 passiert ist. Also einige Jahre, bevor überhaupt Israel gegründet wurde. Also nicht, dass diese German Guilt und natürlich die deutsche Spezifität nicht existiert, aber man muss auch sagen, und das ist etwas, was ich immer betone, wenn ich über den Nationalismus im Iran rede, Nationalismus in den arabischen Ländern, Nationalismus in der Türkei, das sind keine Ideologien, die nur homegrown sind. Das waren ja schon Menschen, die in regionalen und überregionalen Diskursen waren. Das waren Nationalisten, die sich inspiriert haben durch den europäischen Nationalismus und andersrum. Ja. Hitler fand das richtig toll, dass die Osmanen mit dem Armenier-Genozid davon gekommen sind. Der hat das ja auch als Inspiration genannt. Und was ich mir eben wünsche, genau wieder gegen diesen Essentialismus, ist, dass wir uns auch alle historisch darüber ausbilden, was auch der Nationalsozialismus, was der britische Kolonialismus, der französische Kolonialismus, was all diese Mächte im Mittleren Osten hinterlassen haben und wer ihre Partner vor Ort sind. Und dass man eben gerade noch so viel Agency an die verschiedenen politischen Akteure übergibt.
Ja, super, super, ja.
Ich würde vielleicht auch noch eine kleine Präzisierung zu diesem, ne? Also was ich gut finde an diesem Slogan ist ja quasi, dass er eigentlich durchscheinen lässt, es gibt ein Bewusstsein für die Tatsache, dass an der Bewertung und Parteinahme in diesem Konflikt Eigenes ausgehandelt wird. Und ich würde mir wünschen, dass man das nicht nur kritisch anderen vorhält, ja, in diesem Fall der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sondern auch sich selbst und den eigenen Verbündeten oder vermeintlich Verbündeten. Und das ist, glaube ich, das, wo der Slogan einfach dann zu kurz greift, weil er eben diese Transferleistungen nicht vollbringen kann, will, was auch immer, ne, will ich nicht spekulieren drüber. Aber und das ist, glaube ich, das Wichtige auch bei dieser, ne, bei, also was sich Kritik nennt, sollte irgendwie den Bestand dessen, was man kritisiert, nicht nur da anbringen, wo es einem gerade opportun erscheint, sondern grundsätzlich.
Ja, danke euch für die tollen Antworten. Danke, Tom, auch du hast noch mal die Schleife um die Frage rumgemacht vorhin. Wir waren jetzt eben viel, viel bei den Deutschen und sich mit sich selbst beschäftigen. Aber wie wird der Konflikt in migrantischen Communities hier in Deutschland verhandelt? Das habt ihr auch schon teilweise angesprochen, aber das fand ich auch an der Left in Darkness-Diskussion so interessant, weil wir darin kaum Einblicke haben, außer was man vielleicht auch in den News sieht, die Sonnenallee in Berlin, in Essen die Demos, in Hamburg die Demos und genau, in Freiburg sind wir da einigermaßen verschont davon, aber ich denke, hier passiert auch, hier werden Sachen diskutiert und was auch immer. Genau, das dann, magst du vielleicht anfangen?
Also in dem Panel damals war ich und auch die Ferda Berse als jesidische Kurdin und wir haben auf jeden Fall Hashtag Left in Darkness sehr viel gespürt die letzten Jahre, vor allem auch in der migrantischen Community. Und das Erste, was man zu dem Thema Aushandlung sagen kann, ist, diese Themen werden ausgehandelt und es gibt unterschiedliche Haltungen, es gibt unterschiedliche Meinungen und es ist mitnichten so, dass irgendeine Mehrheit der migrantischen Community denkt, dass islamistische Gewaltverbrechen irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine legitime Antwort sind auf Unterdrückung, Ausbeutung, Besatzung, wie man es auch nennen möchte. Das ist einfach, erstmal muss man klipp und klar und deutlich sagen und ich finde, da zerstört man generische linke migrantische Kämpfe, die über seit Jahrzehnten stattfinden und vor allem auch in einer heftigen Kampf auch mit dem deutschen Staat stattfinden. Es ist doch nicht so, als ob der deutsche Staat bei all diesen Diasporas, diesen linken Menschen, die nach Deutschland geflohen sind, teilweise während dem Kalten Krieg, sich gedacht haben, oh, das sind ja tolle Intellektuelle, die sollte man unterstützen. Ein Scheißdreck. Natürlich haben die immer schon mit dem Staat kämpfen müssen und deswegen ich erstmal sagen, dass diese Nestbeschmutzer-Argumente, die migrantische Personen sich anhören lassen müssen, die nicht am 7. Oktober geklatscht haben, einfach nicht stimmen. Wenn man sich entscheidet, nur eine migrantische Realität zu sehen, dann ist es okay, aber es ist nicht die Realität von allen anderen. Das muss man wirklich deutlich so auf diese Art und Weise sagen. Danke. Die andere Problematik, die ich anteasern möchte, ist, wir sind mit vielen verschiedenen migrantischen Communities hier. Wir haben viele migrantische Communities. Man muss ja auch die Strukturen in den jeweiligen Ländern begreifen. Deswegen halte ich auch nicht sehr viel davon, US-amerikanische Diskurse 1:1 nach Deutschland rüberzuholen, weil das sind nochmal verschiedene Kontexte, Migrationshintergründe und so weiter und so fort. Ja. Wir haben beispielsweise bis heute, zum Beispiel kann man auch die Community an Romnia und Sinti, die zum Beispiel nicht direkt aus Deutschland kommen, sondern beispielsweise aus anderen Ländern Südosteuropas oder dem Balkan, kann man auch als Migrationsgesellschaft begreifen. Aber das sind ja eben auch Nachkommen der Vernichtungskriege Deutschlands und des deutschen Holocaust. Also das ist einmal eine Ebene. Dann haben wir Menschen, die eben aus dem Kontext des Jugoslawienkriegs gekommen sind, Leute, die aus dem Gastarbeiterkontext gekommen sind, dann im Rahmen der, die als GastarbeiterInnen gekommen sind, aber eigentlich schon Kriegsflüchtlinge waren, nämlich die KurdInnen aus der Türkei vor allem, die eben gar nicht anerkannt wurden in Deutschland als Flüchtende und deswegen oftmals als Gastarbeitende gekommen sind. Wir haben so viele verschiedene Kontexte, ja. Zum Beispiel bei vielen der Libanesen, die zum Beispiel in Deutschland sind, die eben auch im Libanon staatenlos sind, die gelten als libanesische Kurden. Viele von denen haben im Libanon gar keine Staatsbürgerschaft bekommen und sind deswegen in diesem System. Also zunächst einmal, glaube ich, muss man endlich lernen, auch den Hintergrund dessen zu begreifen und das Gepäck zu begreifen, mit dem Leute hier nach Deutschland hergekommen sind. Weil ich glaube, das macht auch einen Unterschied, wie sie manche Themen debattieren und verhandeln und wie sie das nicht machen. Und ich glaube, wir haben ein fundamentales Problem. Einige Generationen sind jetzt schon vergangen, in denen Deutschland ein Einwanderungsland ist. Gleichzeitig haben wir ein Problem, oder ich weiß nicht, ob ich es Problem nennen will, aber es ist eine Herausforderung. Viele Menschen, die als ausländisch gelesen werden und dementsprechend immer noch rassistisch erfahren, sprechen nicht mehr unbedingt die Sprache ihrer Eltern, haben nicht mehr unbedingt denselben religiösen und Community-Bezug, sie haben nicht mehr das Instrumentarium und die Skills und, wie soll man sagen, einfach die Dinge, die einem mitgegeben werden, die einen darüber bewusst machen, warum man eigentlich hier ist. Und man wird jeden Tag angefeindet, man wird fertig gemacht in der Schule, in der Öffentlichkeit, Alltagsrassismus und so weiter. Man merkt, man ist was anderes, aber für viele Jugendliche heutzutage ist gar nicht mehr klar, was dieses etwas ist. Das habe ich persönlich zum Beispiel sehr erfahren im Sommer 2021, als die Taliban Afghanistan wieder erobert haben. Und so viele, auch aus dem Bildungsbereich, dem politischen Bildungsbereich, wo ich ja eigentlich nicht unbedingt bin, ich habe nicht unbedingt diese Skills, aber mich angefragt haben, gesagt haben, könnt ihr mal bitte irgendwie was machen? Die jungen Kids, also die wollen ja wissen, was passiert und die merken, dass das nicht richtig ist. Aber natürlich haben die Eltern die nicht belastet mit diesen ganzen Themen, weil es natürlich auch ein hochkomplexer Diskurs ist und weil alle Eltern sich wahrscheinlich erhofft haben, dass ihre Kinder irgendwann nicht mehr mit diesen Dämonen leben müssen. Aber gleichzeitig bringt das eben mit sich, dass viele das einfach nicht mehr angehen können. Und so wird dann Israel-Palästina von vielen zu einem Proxy für dieses Fremdsein gemacht. Und einfach gesagt, okay, ich bin auf der Seite der leidenden Menschen, was ja erstmal vollkommen in Ordnung ist, was ja vollkommen valide ist. Aber da wird dann im Umkehrschluss so getan, als ob die Seite der jüdischen ZivilistInnen die deutsche Seite ist, die weiße Seite ist. Und wenn man sich dann die Hetze anguckt, die antisemitische Hetze anguckt, die online passiert, ja, Menschen, die Hautkrebs bekommen, die gehören nicht in dieses Land. Ah, die verlangen so und so viel mehr für ihr Essen und es ist eigentlich arabisches Essen. Oder? Das hört sich alles immer so ein bisschen so Piekserei, aber das sind alles mega, mega krasse Blut- und Bodencodes, die Leuten gegeben werden, die verständlicherweise mega mit dem zu kämpfen haben, wie es ist, in der zweiten, dritten Generation Migrationshintergrund zu haben, abgelehnt zu werden, nicht dazu zu gehören, aber auch nicht direkt antworten zu können. Mein Weg ganz persönlich war, dass ich immer in der kurdischen Community aktiv gewesen bin, ich bin super viel in die Heimat gegangen, aber das kann doch nicht der Weg sein. Ich habe mir selber quasi das NPD-Rückfahrticket gegeben über eine lange Zeit meines Lebens hinweg. Das kann doch nicht die Lösung sein für alle migrantischen Kids. Deswegen glaube ich, es muss eine Lösung geben und das ist genau die Arbeit, glaube ich, die politische Bildung wirklich da annimmt. Wirklich Leuten ein gesundes Verhältnis dazu zu geben, wo sie herkommen, was ihr Hintergrund ist, was ihr Background ist, ohne dass es heißt, du bist jetzt für immer das und das, du kannst sein, was du willst. Du kannst dich irgendwann als Deutsche identifizieren, du kannst dich als gar nichts, als Weltbürger identifizieren, aber du sollst das Zeug haben in deiner Hand, mit dem du mit Rassismus umgehen kannst, mit der realen Ausbeutung dieser Welt und den Kriegen umgehen kannst, die dich und viele andere Menschen in die Flucht getrieben haben.
Danke auch für diese Worte. Ich versuche jetzt ein bisschen auf ein bestimmtes Thema einzugehen, dem ich mich relativ viel beschäftige, wo ich auch herkomme. Wo ich mich befinde, viel bewege. Das ist die muslimische Community, die arabische Community, der Stellenwert, den Palästina dort hat. weil ich glaube, dass zunächst einmal die Identifikation, die nationale Identifikation, zum Beispiel aufgrund arabisch Seins, die religiöse Identifikation aufgrund muslimisch Seins, zunächst einmal eine relativ normale, unproblematische Sache ist in der Welt, wie sie eben strukturiert ist. Aus linker Sicht würde man natürlich sagen, wir wünschen uns keine religiösen Solidarisierungen sozusagen, aber ich, also das wäre vielleicht gar nicht mal meine eigene Position, aber das ist die linke Position dazu, aber es ist in der Welt zunächst einmal normal. Ich glaube allerdings, dass die Rolle, die Palästina bei vielen, ich will nicht sagen allen, und ich will auch insbesondere noch nicht sagen, allen Menschen, die muslimisch gelesen werden, aus mehrheitlich muslimischen Ländern kommen, sondern tatsächlich bei Leuten, die sich vielleicht aufgrund einer arabischen, aufgrund einer muslimischen Identität mit Palästina solidarisieren, es mehrere Ebenen von Aufladung gibt, von der Ebene der Emotionen zu einer intellektuellen Ebene, von Leuten ohne Studium bis hin zu Leuten, die Lehrstühle haben, die meiner Ansicht nach nicht besonders hilfreich sind, um tatsächlich sinnvolle Solidarisierung mit Palästina oder den PalästinenserInnen zu ermöglichen. Also zunächst einmal ist da eben die religiöse Ebene von Jerusalem als heiliger Stätte von drei Weltreligionen, was die emotionale Aufladung unglaublich erhöht. Also ich glaube, wenn in der Stadt Israel als jüdischer Fluchtstaat im Süden Argentiniens gegründet worden wäre, ich frage mich, ob wir das Wort Antizionismus überhaupt kennen würden. Ist es möglich, dass es das Wort nicht einmal geben würde in unserem allgemeinen Wortgebrauch? Ja? Was sich zum Beispiel dann darin äußert, dass mir Menschen in meinem Freundeskreis sagen, Frieden mit Israel ist nicht möglich, wir müssen Jerusalem zurückerobern für den Islam. Was meiner Ansicht nach aus einer linken Perspektive automatisch nur rein kritikwürdig ist. Zweitens ist es die Vorstellung, die ist äußerst kompliziert, dazu habe ich mittlerweile lange Artikel geschrieben, die Idee, Israel sei sozusagen eine koloniale Staatsgründung im Zeitalter der Dekolonisierung, also sozusagen der global einzigartige Gegenläufer. In einer Zeit der Befreiung vom westlichen Kolonialismus kommt ein neuer westlicher Kolonialismus dazu. Das ist eine äußerst komplizierte Frage, auf die ich jetzt eigentlich hier nicht eingehen kann. Aber das ist etwas, das viele Menschen so wahrnehmen. Das ist etwas, was Menschen so denken, insbesondere zum Beispiel im akademisch-palästina-solidarischen Milieu. Das ist eine sehr, sehr gängige Vorstellung. Ein dritter Aspekt ist der arabische Nationalismus und der Islamismus, der immer gesagt hat, und auch hier würde ich sagen, Antisemitismus ist gar nicht der zentrale Grund. Es ist keine Projektion auf das jüdische Volk zunächst einmal. Diese beiden Bewegungen, arabischer Nationalismus und Islamismus, haben immer gesagt, Palästina als muslimisches Land, Land der heiligen Stätten, Palästina als arabisches Land, Land, das die arabische Welt im Osten und Westen zusammenhält, weil tatsächlich ist die arabische Welt geografisch gespalten durch die heutigen Staatsgrenzen Israels, ist der Zweck, die Sache, die den Erfolg unserer Projekte markiert. Ja? Der Sieg über Israel ist das, was unsere Projekte, das islamistische, das arabisch-nationalistische Projekt, vollenden wird. Und deswegen ist auch gar kein Kompromiss möglich, weil man will ja keinen Kompromiss machen, um ein würdiges Leben und eine bessere Zukunft für das palästinensische Volk zu ermöglichen, sondern es geht darum, an dieser Stelle sozusagen die Selbstermächtigung durch Sieg zu erreichen für diese ideologischen Projekte. Und der vierte Grund ist natürlich der Antisemitismus. Warum dieser Konflikt, also die vierte Projektion, die diesem Konflikt schadet. Der Antisemitismus, der sich in der arabischen Welt massiv verbreitet hat, der auch in christlich-antijudaistischen, in muslimisch-antijudaistischen Vorstellungen natürlich schon vor dem Zionismus und auch vor der nationalsozialistischen Propaganda in der Region verbreitet war, wenngleich mit deutlich weniger Virulenz als im europäischen Antisemitismus, der von der Erlösung der Welt, von den Juden sozusagen, der dorthin, in diese Richtung hindenkt. Und dieser Antisemitismus stellt meiner Ansicht nach, wenn man eine Metapher benutzen will, so eine Art super Treibstoff dar, der den Motor des ethnischen Konfliktes zwischen Israel und Palästina am Laufen hält, was zunächst einmal ein Konflikt zwischen zwei Nationalstaaten um ein Territorium ist. Wenn man das jetzt allerdings auflädt mit der Vorstellung, dass die Juden das Volk sind, das Volk der geheimen Pläne, das Volk der üblen Machenschaften, das Volk, dem noch nie vertraut werden konnte, ob man das dann mit den Protokollen der Weisen von Zion begründet, ob man das begründet damit, dass der Prophet Mohammed verraten worden sei von den Juden, oder wie eine jüngste jemenitische Kinderserie, die ich auf YouTube sehen durfte, ob man sogar beweisen will, dass Hauptmann Dreyfus in Frankreich vor 130 Jahren schon ein jüdischer Verräter gewesen sei, was Jemen Kindern gezeigt wird. Absurd, dass man sich dort überhaupt für die Dreyfus-Affäre interessiert in einer jemenitischen Kindersendung. Zeigt aber auch die intellektuellen Verbindungen des Antisemitismus. Ja, wenn man diese Komponenten dazu nimmt, ja, Religion, Jerusalem, Palästina, der unfaire Gegenläufer zur Dekolonisierung, drittens Palästina als der Ort, wo der Sieg von arabischem Nationalismus und Islamismus stattfinden muss, viertens Antisemitismus, die Juden als das Volk, mit dem man nicht einfach Frieden schließen kann, weil sie immer die hinterhältigen Pläne haben, sind das alles vier Sachen, die das Thema emotionalisieren, aber auf eine rein negative Weise, meiner Ansicht nach, nicht ganz rein, aber, also Thema Dekolonisierung ist noch schwierig, aber alles hilft nicht, den Konflikt für die Zukunft positiv zu lösen, meiner Ansicht nach. Ich hätte noch ein Beispiel, oder habe ich zu viel geredet? Ich würde gerne ein Beispiel geben. Ich habe mich mit Freunden schon häufiger über dieses Thema unterhalten, über diese jemenitische Kinderserie, die ich eben gemacht habe. Ich habe denen einen Ausschnitt gezeigt, die jemenitischen Kindern gezeigt, also da reisen jemenitische Kinder mit einem magischen Vogel in die Vergangenheit, um zu sehen, um die jüdische Weltverschwörung mitzuerleben und zu wissen, wie der Kampf gegen die Juden geführt werden muss. Und ich habe das Freunden gezeigt und die meinten zu mir, ja, das ist nicht gut, das finden wir nicht gut. Aber in der derzeitigen Situation ist das doch eine irgendwo verständliche Reaktion auf die israelischen Verbrechen. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Das könnte man vielleicht so sagen, bei deutschen feindlicher Propaganda, die jüdische Menschen im Zweiten Weltkrieg an dieser Stelle produzieren. In diesem Konflikt ist das anders. Dieser Konflikt muss mal durch einen Kompromiss entschieden werden. Ja, und bei diesem Kompromiss wollt ihr dann nicht als Hater an der Seite stehen und sagen, wir wollen keinen Kompromiss. Und für diesen Kompromiss ist halt eben ganz entscheidend, wie sehr eben auch die Radikalisierung, Aufladung, die Projektion auf diesen Konflikt von der palästinensolidarischen Seite erfolgt ist, weil das eben auch bis heute den Kompromiss und die Lösung mit verhindert, dass von außen immer Kräften wie der Hamas gesagt und auch mit iranischen Waffenlieferungen ganz klar materiell gezeigt wurde, wir stehen hinter euch, wir unterstützen euch. Ja? Und die Gründe, warum gerade die palästinensische Nationalbewegung oft von außen einen besonders negativen Einfluss erfahren hat, durch den arabischen Nationalismus, der seine Versprechungen nicht halten konnte und alle Minderheiten vertrieben hat, durch den Sowjetkommunismus und seine geopolitischen Machtspiele, durch Saddam Hussein, den Massenmörder, durch die Islamische Republik Iran, die Theokratie. Das ist alles schädlich gewesen für Würde, Zukunft und Selbstbestimmung von PalästinenserInnen in meiner Ansicht nach. Und ich habe eben gerade versucht, ein paar Gründe zu geben, warum das ist, woher diese schädliche Unterstützung kommt.
Ja, das ist ja auch der Vorteil, wenn man nach vielen klugen Leuten redet, dann muss man gar nicht mehr so viele neue Sachen sagen. Aber vielleicht nochmal, auch weil ich den Eindruck ganz oft habe, dass vielleicht so diese iranische Diaspora-Perspektive auch nochmal vielleicht ein bisschen anders ist, weil die Konfliktlinien, die mitbringen, wie das dann schon einfach vielleicht auch andere sind. Ich habe gerade einen Text auch darüber geschrieben, über wie wurde 7. Oktober und wie wird der Krieg in dieser Diaspora oder die sogenannten Exil-Iraner, was ich auch immer einen schwierigen Begriff finde, aufgenommen. Und vielleicht ist da auch ganz spannend, auch da werden quasi die Konflikte, die man aus der Heimat mitbringt und auch die Konflikte, die hier stattfinden, die ja vielleicht auch gerne übersehen werden. Ne? Also quasi die Diaspora-Communities sind kein monolithischer Block, wo alle das Gleiche denken, ja, sondern ein großer Teil auch von Auseinandersetzungen, von politischen Auseinandersetzungen von linken MigrantInnen findet erstmal in der eigenen Bubble statt, mit den eigenen reaktionären Bewegungen, wo man seit Jahrzehnten einfach mit hängen gelassen wird schon von so einer mehrheitsdeutschen Linken. Ja, Stichwort Islamismus und so. Auch da quasi, ne, es wird quasi dieser Konflikt wahrgenommen vor dem Hintergrund dessen, ne, da wird die Islamische Republik natürlich mitverantwortlich gesehen, völlig zu Recht, ja, für ihre nicht nur militärische und finanzielle, sondern auch ganz stark ideologische Unterstützung, nicht nur von der Hamas, sondern auch von der Hezbollah, sondern quasi aber auch, ne, also so ein bisschen projektiv auf so eine Art von, das ist der Islamismus, und halt, das ist der Islam, und das wird leider ganz oft in dieser Bubble überhaupt nicht auseinandergehalten. Ja, also der Islam ist der Islamismus in den Augen vieler IranerInnen. Ja, die sagen, alles was Moschee ist, ist Islamismus für uns, weil, ne, quasi im Iran wachsen wir so auf. Ja, überall sind die Mullahs, die uns predigen, die uns politischen Kram predigen, im Namen von Khomeini und von Gott und so weiter. Wir halten es nicht auseinander. Ja, und das quasi, deswegen gibt es, würde ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen migrantischen Communities eigentlich eine verhältnismäßig große Sympathie mit Israel in diesem Konflikt, weil man, und da gibt es durchaus, würde ich sagen, so Parallelen zu eher so rechter Wahrnehmung wie der AfD, so quasi Israel als so ein Bollwerk gegen den Islam oder gegen den Islamismus wahrnimmt. Ja, also auch hier werden projektiv halt quasi die eigenen Konflikte auch auf diesen Konflikt angewendet, die eigenen Widersprüche da ausgehandelt. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viel auch Solidarisierung. Also mein Vater zum Beispiel, der ein eher sehr bürgerlicher, ne, akademischer Mensch ist, und viele andere IranerInnen, die in Deutschland leben, die genau so hierher gekommen sind, eben nicht als Geflüchtete, obwohl es ganz viel politische Verfolgung gibt, sondern als Studierende, als gut ausgebildete Fachkräfte und so weiter, denen das immer total wichtig ist, erstens, dass die A, keine Muslime sind und zweitens auch keine ArabererInnen sind, die sich aber aus irgendeinem Grund dann trotzdem irgendwie in der Situation fühlen, man muss irgendwie Solidarität mit den muslimischen Araber in so einem Konflikt haben. Also ne, es gibt da auch beides. Noch da, ne, da bearbeiten Menschen den Rassismus, den sie hier erleben und den man hier auch nicht thematisieren kann, weil einem keiner zuhören will, an diesem Konflikt, wo man plötzlich ganz viel Zuspruch bekommt, wenn man über Rassismus redet. Ja. Und, also, ne, und natürlich spielt auch da der Antisemitismus aus und in Iran eine ganz große Rolle, ne, der historisch einfach da verwurzelt ist, vor allem mit der Islamischen Republik. Ja. Also, und auch da sind die Verbindungen natürlich zum Nationalsozialismus. Es gibt diese Geschichte vom Sender Zesen, ja, wo Al-Husseini auf Arabisch und eben auch auf Farsi diese antisemitischen, nationalsozialistischen Sendungen in den sogenannten Nahen und Mittleren Osten geschickt hat. Und als junger Mann hat Khomeini das gehört.
Erklär doch, was das ist. Vielleicht wissen Leute nicht, was Radio Zesen ist.
Ah ja, genau. Die Nazis haben quasi diesen Radiosender zur Verfügung gestellt, um quasi die sogenannte islamische Welt ne, mit quasi Propagandasendungen zu überziehen. Und die hat Khomeini als junger Mann gehört und hat gedacht, richtig gut. Ne? Und wer sein Buch mal gelesen hat, das der Islamische Staat heißt, ja, das beginnt auf der ersten Seite gleich. Ja? Die Juden waren schon immer die Feinde des Islams und das sehen wir hier und hier. Und dann kommen all diese Verschwörungserzählungen, die man auch aus dem europäischen Raum kennt. Ja? Und das ist wirksam auch in Leuten, die natürlich, also ne, so in diesem Staat, in der Islamischen Republik, macht man keine Schulbildung, ohne mit dieser Regimepropaganda in Berührung zu kommen. Und selbst wenn die Leute das Regime an sich schlecht finden, nehmen sie das mit. Ja, also all diese Dinge, also dieses Gepäck, das kommt einfach mit und das spielt irgendwie eine große Rolle hier. Und am Ende muss man aber sagen, Antisemitismus erfüllt die gleiche Funktion für alle, egal ob für Mehrheitsdeutsche oder für Menschen in Argentinien oder in Iran oder in China. Ja, und es ist eine Ideologie, die projektiv in so einer widersprüchlichen Welt, in einer Moderne voller komplexer Realitäten, voller Verschränkungen, voller abstrakter Zwänge, mich denken kann, als ich bin bei den Guten, ich habe mit all den Schweinereien nichts zu tun, ich habe mit der Ausbeutung, auf der, also ne, wir leben hier alle auf Kosten der Ausbeutung, historisch und real heute, ja, das wisst ihr, glaube ich, alle wahrscheinlich, und die wenigsten von uns, würde ich sagen, partizipieren an der so aktiv, wir hätten es gerne anders, und, ne, all diese Widersprüche zu vermeiden, das ist quasi immer, ne, das Böse kommt in der Form des Jüdischen in die Welt und bei der Staatenwelt halt in Form des jüdischen Staates, ne, all die Widersprüche, die in der Nationalstaatenbildung passieren, dass sie in der Regel auf Verbrechen, auf Zentralisierung von Gewalt basieren, auf Definition von Grenzen und auf Grenzschutz und dass man definiert, wer gehört dazu und dadurch auch wer nicht. Das machen Staaten alle, ja, und quasi Antisemitismus projiziert das auf den einen jüdischen Staat. Da ist es schlecht und alle anderen sind gut und natürlich. Ja, diese Funktion erfüllt diese Ideologie, egal wo man ist auf der Welt. Und deswegen funktioniert die quasi in ganz unterschiedlichen Communities und ist einfach ein Kit, ja, für auch ganz unterschiedliche politische Bewegungen. Dafür muss man sich nur den Al-Quds-Tag angucken, also auch so eine Propagandaveranstaltung, die sich Khomeini ausgedacht hat. Ja? Also am Ende des Ramadan sind die Muslime aufgerufen, für die Befreiung von Al-Quds, also Jerusalem, von den Zionisten zu demonstrieren. Und wenn man da geguckt hat, nach Berlin früher und jetzt vor allem nach Frankfurt, dann laufen da Linksradikale und Rechtsextremisten und Islamisten zusammen rum, ja, die sich ja alle dem Einvernehmen nach eigentlich ablehnen würden. Ja, weil Antisemitismus ein Kit ist für diese Bewegungen. Und ne, ich glaube, wir haben viele Gründe gehört, warum das passiert, warum das verständlich ist, dass Leute ihre Realität so betrachten. Und ich würde trotzdem immer sagen, von Linken würde ich mir mehr erwarten. Von Linken würde ich mir erwarten, dass die dann einen anderen Blick drauf haben. Ja, und dass die trotz aller Schwierigkeiten das irgendwie verstehen können.
Danke, Bijan. Und sorry, dass ich dich fast vergessen hätte. Vielleicht ist das, was du gerade gesagt hast, auch eine gute Überleitung zur letzten Frage, der letzten Frage unserer Diskussion hier unter uns hier oben, denn danach geht es mit einer Fragerunde aus dem Publikum weiter oder mit auch einer Publikumsdiskussion. Genau, das ist jetzt schon oft gefallen, diese Diskussion um die Situation in Israel-Palästina über den sogenannten Nahostkonflikt ist sehr emotional. Und was ich jetzt auch in der letzten Zeit wieder gemerkt habe, oft führt der nüchterne Austausch von Fakten auch zu nichts. Aber wir wären nicht hier, wenn wir nicht doch dran glauben würden, dass Aufklärung, Bildung, Diskussion, Austausch helfen. Aber wo wollen wir eigentlich hin und wobei soll es uns helfen? Wollen wir Gräben schließen? Wollen wir Leute politisch bilden? Und was muss politische Bildung hier leisten? Wir waren schon ein bisschen dort, aber da habt ihr bestimmt noch mal Ideen dazu.
Ja, ich meine, politische Bildung muss auf jeden Fall viel leisten und ich habe vorhin in dem Beitrag versucht, auch einfach darauf anzugehen, dass die politische Bildung auch mit den Migrationsgenerationen auch entwickeln muss, ne? Und da gibt es immer verschiedene Bedarfe und alles Mögliche. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir haben jetzt tatsächlich diesen Sonntag kommt von uns ein Herausgeberwerk raus, von Kodakat und der Amadeo Antonio Stiftung, über innermigrantischen Rassismus am Beispiel der türkischen Rechten und islamistischer Bewegungen. Und wir haben viele Menschen aus verschiedenen Communities zusammengebracht, die, würde ich jetzt mal so sagen, vor 10, 15 Jahren nicht so viel zu tun hatten miteinander. Armenische, kurdische, aramäische, assyrische Community, pontos-griechische Community. Und das hat sich alles so entwickelt durch all die verschiedenen Seminare, Workshops, Sachen, die alle irgendwie in den letzten Jahren passiert sind. Und ich glaube, klar, uns hat zusammengebracht, dass wir über das Problem reden, nämlich türkische Rechte. Aber noch mehr hat es uns zusammengebracht, dass wir auch eine Idee, einen Konsens davon haben, was wir wollen, wenn dieser Feind weg ist. Und ich glaube, das ist das Nachhaltige. Also ich glaube, antirassistische Bildungsarbeit, die nur darauf abzielt zu sagen, wie du gesagt hast, das ist das Schlechte, das Schlechte, das Schlechte, aber nicht selber aufzuarbeiten. Ein Beispiel, als die kurdische Bevölkerung ist damals beim Armenier-Genozid sowohl mit Täter gewesen, als auch eine Kraft gewesen, die Armeniern geholfen hat, da rauszukommen. Das heißt, du kannst dich nicht als kurdische Person einfach hinsetzen und sagen, oh ja, wir sind voll die Opfer, wir beiden. Ne? Nein, so, ich muss als kurdische Person über meine historische Mitschuld reden. Ich muss darüber reden, dass es kurdische Clans gab, die mit den Osmanen zusammengearbeitet haben, von ihnen finanziert wurden und dann mit in diese Schandtaten reingegangen sind, mit offenem Auge. Und das ist das Ding. Zusammenarbeit, Bildung und Aufklärung, die Verantwortung trägt, die Agency hat, die klar sagt, ich bin auch für meine Handlungen selber verantwortlich und ich kann für ein bestimmtes Ziel, ein bestimmtes artikuliertes Ziel am Ende einstehen. Das ist wirklich, glaube ich, einfach die Kombination, die einen voranbringt, ja.
Ich würde gerne als nächstes reden, weil ich Bijan noch die Möglichkeit zur Antwort geben möchte, weil ich auf seinen letzten Punkt noch kurz eingehen werde. Zunächst einmal, was politische Bildung, das war auch die Frage, was politische Bildung leisten kann. Zunächst einmal, ich glaube, was in Deutschland am meisten fehlt, ist ein sinnvoller Pro-Palästina-Aktivismus. Was fehlt, ist nicht ein Pro-Israel-Aktivismus. Da gibt es derzeit in Deutschland und auch auf einer ganz breiten Querfront relativ viel. Was meiner Ansicht nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich spreche nicht für PalästinenserInnen, ich spreche für mich, jemand, der sich damit beschäftigt von außen, der keine Familie in Gaza hat, wäre ein Pro-Palästina-Aktivismus, der dafür sorgt, dass dieser Konflikt mal positiv und sinnvoll gelöst werden kann. Ich möchte da noch eingehen auf, die Frage ist weggefallen, richtig? Die Frage, wie man eigentlich tatsächlich Solidarität mit dem zeigen kann, was man derzeit in Gaza sieht. Die Frage ist aus Zeitgründen, weil wir zu viel gelabert haben, leider ist weggefallen, aber ich werde meine Zeit für die letzte Frage ein bisschen damit verbringen, weil ich glaube, das Wichtigste ist eben zu vermitteln, dass dieser Konflikt, also das ist tatsächlich, was ich zum Beispiel auch mache, das mache ich mit muslimischen jungen Menschen, das mache ich auch nicht mit nicht-muslimischen jungen Menschen, das mache ich mit Jurastudenten in Heidelberg oder in einer Moschee in Osnabrück, dass dieser Konflikt mal durch einen Kompromiss gelöst werden muss. Ich werde zuerst ein Zitat verwenden von jemandem, der vermutlich viele überrascht, und zwar von Josef Stalin. Okay, das klingt jetzt richtig komisch, aber Stalin hat im Zweiten Weltkrieg mal gesagt, die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt. Was er damit meinte, war, dass Stalin trotz des NS-Vernichtungskrieges, und wir reden hier von Stalin, sich nicht vorgestellt hat, Deutschland politisch als Bevölkerung, als Gruppe zu zerstören, sondern dass er gesagt hat, die Reaktion auf den genozidalen Krieg, den die Nazis gegen unser Land gestartet haben, ja, die Shoah gegen sowjetische Bürger, ich meine, wir reden immer noch von Stalin, aber trotzdem ist trotzdem ein Versuch einer positiveren Zukunft für Deutschland. Und übrigens auch der Genozid in Ruanda wurde nicht damit beendet, dass die TäterInnengruppe, und das waren größtenteils die Hutu, die ethnische Gruppe der Hutu, die Mehrheit in Ruanda, zerstört, bestraft, vernichtet und alle Winde zerstreut wurde. Und in diesem Konflikt ist es nun mal so, dass zu viele Leute tatsächlich auf beiden Seiten glauben, und es hat damit zu tun, dass es sich um einen ethnischen Konflikt auf engstem Raum handelt, in dem die bloße Anwesenheit der anderen Gruppe oft schon als Bedrohung empfunden wird, was in solchen ethnischen Bürgerkriegen übrigens normal ist. Ja? Dazu führt, dass Leute uns erzählen wollen, die Verbrechen der anderen Seite wiegen so schwer, dass mit ihnen kein wirklicher Kompromiss zu machen ist. Sie müssen als Gruppe, als politische Kraft zerstört werden. Das ist zum Beispiel, wenn jemand wie der Historiker Michael Wolfson sagt, einen palästinensischen Staat jetzt anerkennen zu erkennen sei eine Belohnung für Terrorismus. Die Sache ist, es ist völlig egal, ob es eine Belohnung für Terrorismus ist oder nicht. Es ist die einzig mögliche Lösung für den Moment. Oder aber auch, wenn man sagt, aufgrund der kolonialen Gewaltgeschichte Israels könne der zionistische Staat niemals eine Legitimität haben oder sei sogar quasi einer kolonialen Struktur dazu verdammt, auf dauerhaft sozusagen expansiv unterdrückerisch zu sein. Ich glaube das eben nicht. Man muss vermitteln, dass dieser Konflikt durch einen Kompromiss gelöst werden soll. Auch wenn es Leute erzählen, dass die oder jene Seite in dem Konflikt zu böse sei. Deswegen habe ich übrigens auch dieses Stalin, dieses Ruanda-Beispiel gebracht, weil selbst in den Konflikten mit den bösesten Gruppen wie Nazi-Deutschland war das nicht die sinnvolle Lösung. Es gibt vielleicht hier einige, die sagen, Bombe Harris, do it again, aber mal sehen, wie sie das gefunden hätten, wenn das wirklich so gekommen wäre. Ich oute mich jetzt hier vielleicht als Liberaler, dass ich sage, die Nachkriegslösung von der BED finde ich eigentlich im historischen Vergleich gar nicht so schlecht. Ein letzter Punkt noch zu Bijan, dann bin ich endgültig fertig. Es wurde ja die 3D+1-Regel erwähnt, die ich mir ausgedacht hätte. Die habe ich schon wieder vergessen. Die 3D-Regel ist ja die Regel vom konservativen israelischen Politiker Nathan Sharansky, dass man israelbezogenen Antisemitismus daran erkennen könne, dass Israel dämonisiert wird, delegitimiert wird oder mit einem doppelten Standard belegt würde, also dass man andere Standards an Israel anlege als an andere Staaten. Die 3D-Regel funktioniert als Faustregel oft relativ gut, aber sie braucht unbedingt eine Ausnahme, und das bezieht sich darauf, dass du gesagt hast, die Idee, der jüdische Staat verkörpere das Böse, sei sozusagen der Kitt überall auf der Welt. Ich glaube, dass der palästinensische Antizionismus erstmal relativ wenig mit der Vorstellung zu tun habe, jüdische Staatlichkeit repräsentiere das Böse auf der Welt. Deswegen, die Ausnahme der 3D-Regel muss immer auf jeden Fall, wenn Sie das Faustregel verwenden sollen, eine sein für Menschen, die einen persönlichen Bezug zum Konflikt haben. Weil wenn jemand aus Nablus die israelische Besatzung mit einem anderen Maß misst als andere Staaten, ist das kein Anzeichen erstmal für Antisemitismus, sondern für persönliche Betroffenheit. Ja, und die Delegitimierung Israels von Seiten der US-amerikanischen Ultraorthodoxie, die israelische macht das nicht mehr so, ist auch kein Zeichen für Antisemitismus. Und deswegen glaube ich, diese Ausnahme muss man an der Stelle erst einmal machen. Natürlich können PalästinenserInnen auch antisemitisch sein und ihr Antizionismus kann auch antisemitisch sein, aber der erste Grund sollte man vielleicht erst einmal ihr Nationalgefühl sehen. Was ich übrigens, ich gehe nicht davon aus, dass das so viel hilft, den Konflikt zu lösen, aber es erklärt erstmal die Motive und Gefühle der Menschen, glaube ich, besser als die Annahme von einem welterklärenden Antisemitismus in einem 120 Jahre oder ungefähr 100 Jahre dauernden Konflikt zwischen zwei Nationalbewegungen.
Bin mir nicht ganz sicher, worauf ich antworten soll. Vielleicht auch, also die Präzisierung ist, ne, also das ist der Kitt im Antisemitismus und nicht einfach auf der Welt.
Ach so, dann habe ich dich ein bisschen falsch verstanden.
Okay, gut, dass wir das so einfach klären konnten. genau, vielleicht nochmal zurück zu der Frage von, was kann politische Bildung leisten? Und auch ne, vielleicht einmal der Hinweis darauf, wie viel schon passiert ist, den du vielleicht auch gut angefangen hast. Dass dann, das ist einfach, also ne, auch in migrantischen Communities und aus quasi betroffenen Gruppen im weitesten Sinne, in Zusammenarbeit auch mit Nicht-Betroffenen, weil es auch gleich total wichtig, immer nicht zu sagen, so die Betroffenen von irgendeinem Problem, die müssen es halt selber lösen, ne, und die müssen sich irgendwie richtig verhalten oder, ne, so quasi, also, ne, so, das braucht auch eine Veränderung in der Mehrheitsgesellschaft, aus der das Problem ja kommt. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, und auch innerhalb der Communities wahnsinnig viel Streit. Also wenn ich an die letzten 2 Jahre China-Revolution denke, habe ich mich gefühlt mit fast allen IranerInnen zerstritten. Die einen quasi super konservativ und dann hat man Probleme mit, ne, also können die nicht mit KurdInnen da stehen, ja, dann will ich mit euch nichts zu tun haben, wollen die Reza Pahlavi zurück, bin ich auch dagegen und so, ne, und dann wird es immer klein und eng. Aber ich würde sagen, das ist das Los von linken Bewegungen. Ist okay, ein bisschen Spaltung ist auch in Ordnung. Also das mal aufzugreifen und auch das anzuerkennen, das ganze Wissen, das geschaffen wurde, ne, in quasi diesen Bewegungen, diesen Gruppen und in diesen Aushandlungsprozessen. Ich glaube, was einmal hilft, also ne, so Sachwissen schadet nicht, aber es reicht nicht. Auch Begriffe schärfen, Konzepte schärfen. Ich glaube, das Problem von der Behandlung von diesem Konflikt ist auch, dass Leute immer glauben, man, also ne, mit quasi so Slogans, die auf einen Sticker oder auf einen Plakat oder auf einen Transpi passen, sei alles gesagt. Ja, vielleicht um dein Beispiel aufzugreifen, wir hatten es vorher kurz von dieser Lesart von Israel sei irgendwie ein Siedlerkolonialismus oder irgendwie, ne, also ich würde sagen, man muss nicht wahnsinnig verrückt sein, um irgendwie Versatzstücke kolonialer Ideologie im Zionismus zu finden. Ja, ich würde sagen, das Irrsinnige ist zu glauben, damit hätte man schon das Problem, die Problembeurteilung abgeschlossen und man müsste ganz klar, wer der Gute und wer der Böse in dieser Frage ist. Ja, und ich glaube, also diese Begriffe schärfen, die irgendwie mit Verstehen, mit Verständnis füllen, ja, und irgendwie, also mehr, dass eine Diskussion mehr ist als der Schlagabtausch von Free Palestine und Bomber Harris Do It Again und dann haben wir uns alles gesagt. Das ist einmal quasi was politische Bildung mit leistet und was natürlich auch alle für sich selber machen müssen. Dann glaube ich auch so, diese emotionale Dimension, es kommt immer noch viel zu kurz in so politischer Bildung und da ist halt das strukturelle Problem, das dauert lange. Und die außerschulische politische Bildung, aus der ich komme, kann das einfach nicht leisten mit den Strukturen, die da sind. Das ist was wie so viele vernünftigere Dinge eigentlich in so große gesellschaftliche Bildungsinstitutionen gehört, wie eine Schule und auch eine Universität, sich mit Emotionen und auch quasi biografisch daran zu orientieren, ja, weil das ganz oft miteinander zusammenhängt, gerade wenn es um Fragen von Schuldabwehr und wo verorte ich mich in solchen Konflikten und Debatten. Das gehört da alles rein und es würde, glaube ich, viele der Dinge auch mit reinnehmen, von denen du vorher gesprochen hast, von dass auch die diese Prozesse organisieren und begleiten, einfach die Unterschiedlichkeit von diesem Gepäck verstehen und irgendwie bearbeiten mit den Subjekten, die quasi in diesen Räumen sind. Und das sind alles Dinge quasi, da, also ich glaube, ne, so die Bildungstheorie, Erziehungswissenschaft, die kann uns, also ich glaube, diese Ansätze sind seit Jahrzehnten da, ne, und das ist ein strukturelles Problem. Und vielleicht zuletzt noch, ich glaube, man muss sich auch noch mal mehr darüber unterhalten, dass politische Bildung auch Grenzen hat. Ja, also ich denke immer so an meinen Chef, also Meron Mendel, der dann immer überall hingeht und sagt, jetzt politische Bildung brauchen wir und dann wird es schon irgendwie gut. Und ich beneide ihn so ein bisschen darum, dass er, also wenn er da wirklich daran glaubt, weil ich denke mir auch, man muss sich irgendwie auch darüber Rechenschaft ablegen, wo die Grenzen der eigenen Möglichkeiten sind. Und es gibt einfach Menschen, AntisemitInnen und RassistInnen und auch andere, wo es um psychologische Fragen geht, die brauchen keine PädagogInnen, die brauchen PsychiaterInnen. Ja, und ich glaube, wenn man da versucht, Bildungsarbeit zu machen, dann zerbricht man auch selber daran. Ja, und das ist, glaube ich, total wichtig, auch, ne, so auch die eigene Ohnmacht sich einzugestehen und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, für die auch politische Bildung machen und die quasi in diese Auseinandersetzung gehen wollen, sich auch der eigenen Grenzen bewusst zu sein.
In O-Ton Playback hörtet ihr The Dark Side of Solidarity, die Linke der Nahostkonflikt und die Frage der Solidarität, ein Podiumsgespräch. Es sprachen Dastan Yasim, Tom Khaled Würdemann und Bijan Razavi. Die Moderation hatte Kati King vom IC3W Freiburg. Die Veranstaltung fand am 8. Juni 2024 im Haus der Jugend in Freiburg statt. In dieser Sendung hörtet ihr den zweiten Teil des Mitschnitts. Die ganze Veranstaltung könnt ihr auch auf rdl.de nachhören.